Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Rühling und ich freue mich wirklich auf diese Folge, weil wir haben ein ganz besonderes Thema. Und zwar sprechen wir darüber, wie eigentlich eine Kita neu gebaut wird und wie man das gestaltet und welche Möglichkeiten es da gibt. Dafür habe ich mir eine tolle Gästin eingeladen, und zwar Nathalie vom Architekturbüro Baukind. Der Name es schon sagt, kümmern die sich um pädagogische Neubauten und was man da alles beachten muss und gestalten kann. Das wird sie uns gleich erzählen. Vorher gibt es aber noch einen Hinweis auf unseren Sponsor. Und zwar ist das Kleinstkinder in Kita und Tagespflege. Das ist eine Fachzeitschrift für die U3-Praxis und die erscheint 8-mal im Jahr. Und mit Kleinstkinder in Kita und Tagespflege habt ihr wirklich alles an der Hand, was ihr braucht, wenn ihr mit Kindern unter 3 Jahren zu tun habt. Und darin gibt es jede Menge anwendbare Praxistipps und natürlich gut aufbereitetes Fachwissen zu den relevanten Themen aus der Kleinstkindpädagogik. Ihr habt auch noch aktuelle Meldungen und Termine und wie immer habt ihr auch die Gelegenheit, dieses Magazin einmal kennenzulernen und kostenlos zu testen. Dafür geht ihr unter www.kleinstkinder.de/gratislesen. Link dazu haben wir aber auch in die Shownotes getan. Schaut da mal vorbei, da könnt ihr eine kostenlose Ausgabe euch sichern. Das lohnt sich wirklich. Hallo Nathalie, erstmal musst du mir erstmal erklären, wie kommt man denn dazu, ein Architekturbüro zu machen oder zu haben, das sich auf den Bau von Kitas und pädagogischen Einrichtungen spezialisiert. Erstmal übrigens auch noch ein ganz toller Name, finde ich, für euer Büro. Baukind sagt sehr viel darüber aus, was ihr macht.
Ja, hallo Birk, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie kam ich dazu, die Spezialisierung so zu machen? Das ist ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Also es war tatsächlich so, dass meine Kinder, die Kita meiner Kinder sich erweitert hat, und die wussten, dass ich Architektin bin und haben mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte. Und das habe ich dann gemacht und habe so gemerkt im Verlauf des Projekts, dass das ein echtes Spezialgebiet ist. Und dann kam gleich so Mund-zu-Mund-Propaganda die nächsten Aufträge dazu, und dann hat sich die Spezialisierung ganz schnell entwickelt.
Kannst du mal erklären, was denn sozusagen die Gestaltung einer Kita sozusagen aus architektonischer Gesichtspunkten so besonders macht? Also ich war in meinem Arbeit als Journalist in sehr vielen Kitas schon. Das ist sehr, also einfach in einem Altbau sozusagen, in einer Altbauvilla bis zu super funktional oder sogar Container, war, glaube ich, alles dabei. Aber worauf kommt es an? Was macht es so besonders?
Eine Kita ist ein sogenannter Sonderbau, beordnungsrechtlich. Ja? Ja. Es gibt gewisse Gebäudetypen, die als besonders schützenswert eingestuft werden, besonders natürlich dort, wo Kinderbetreuung und so weiter stattfindet. Schulen gehören auch dazu. Und da gibt es erhöhte Anforderungen an alle möglichen Dinge. Ja? Vom Brandschutz angefangen, über Akustik, über Rutschhemmung von Böden etc. Ne? Alles, was sich daraus ergibt. Dann gibt es da die Arbeitsstättenrichtlinien. Das ist ja auch eine Arbeitsstätte, die uns auch wieder eine Menge Vorgaben geben. Und dann aber eben auch die Kita-Aufsichten, ne? Das Jugendamt und so weiter, die nochmal eine ganz eigene Palette von Anforderungen haben. Das heißt, weil du fragst, wo sind die Herausforderungen architektonisch, dann ist die Antwort im Vergleich zu anderen Bauaufgaben, ja, die natürlich auch in all diese Dinge eingereiht werden müssen, die ich eben genannt habe, sind die Anforderungen hier noch mal höher, noch komplexer. Dadurch ist es tatsächlich gar nicht so einfach, eine Kita zu planen und umzubauen, ja, weil diese Anforderungen wirklich sehr, sehr hoch sind und teilweise sich auch widersprechen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir haben ein hohes Schutzziel, dass Kinder nicht ausrücken, ja, während des Betriebes.
Das, ja, macht Sinn, ja.
Ganz oft liegen Kitas eben auch an einer befahrenen Straße oder so. Trotzdem haben wir aber Anforderungen vom Brandschutz, dass Fluchttüren jederzeit zu öffnen sein müssen. Ja, da siehst du, dass zwei Schutzziele sich widersprechen. Ja, das sind Schutzziel des Brandschutzes und das Schutzziel der Kindersicherheit von der Kita-Aufsicht her oder vom Jugendamt her. Genau, da müssen wir gucken, wie vermitteln wir zwischen diesen beiden Dingen. Ne? Und das hast du bei anderen Bauaufgaben eben nicht so. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Da gibt es viele Beispiele.
Kommt ihr ins Spiel, wenn eine Kita wirklich neu gebaut wird oder baut ihr auch um, sozusagen? Genau.
Beides, wirklich komplett beides. Sowohl Neueinrichtungen ist so die Hälfte, dann gibt es Renovierungen. Also von bis einen Raum umzubauen, tatsächlich nur mit einer tollen Hochebene, bis hin zu, ups, wir müssen unsere 80 Kinder umquartieren, können wir die in so einer Art Container-Kita erstmal zwischen unterbringen für ein Jahr oder zwei und wir renovieren dann die Bestandseinheit oder wir bauen die Bestandseinheit ganz neu, reißen die alte ab. Also es ist wirklich alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Ne? Mhm. Wir haben schon über 200 Kitas gebaut oder umgebaut und da ist wirklich die ganze Palette dabei, auch von der Größenordnung her, von ganz kleinen Einrichtungen für 8 Kinder oder Kindertagespflegen, teilweise mit 5 Kindern, bis hin zu der größten Kita Berlins, die dann hinterher 350 Kinder hatte oder so.
Wie viel Freiheit darf man sich denn da nehmen? Also jetzt sozusagen, häufig ist es ja auch so, dass in Neubauprojekte zum Beispiel, wird ja auch, wenn so zum Beispiel irgendwo eine neue Siedlung gebaut wird, wird ja häufig auch nochmal eine Kita mit eingepflegt. Und da hat man ja auf den ersten Blick, okay, da gibt es jetzt so in einem Haus vielleicht einfach 2 Ebenen, da wird das reingebaut oder es gibt ein neues Industriekomplex, da kommt irgendwo noch eine Kita rein. Und da ist man ja sozusagen schon mal, da kann man jetzt schwer irgendwie Türmchen noch dazu zaubern. Aber wenn ihr sozusagen auch schon so ein bisschen Vorgaben habt, wie viel Kreativität kann man denn überhaupt da reinlegen? Mit diesen ganzen Vorgaben, die du auch schon genannt hast, wie viel quasi kann man auch einfach richtig über die Stränge schlagen und sozusagen da schöne Kinderreiche auch bauen oder Abenteuerlandschaften oder sowas?
Ja, also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass sich das in jedem Rahmen und auch in jedem Budget irgendwie realisieren lässt. Ja? Man kann auch sehr, sehr kreativ mit Wandfarbe sein, ja, dadurch ein Leitsystem oder Wandspiele entstehen lassen, bis hin zu Hochebenen, die zweistöckig sind. Also da finde ich, gibt es eigentlich überall viel Spielraum. Ja? Und das macht total Freude, dann auch immer zu schauen, wie viel Spielraum oder wo liegt dieser Spielraum. In jedem Projekt liegt der nämlich unterschiedlich. Ja? Entweder durch die Architektur vorgegeben oder die Räumlichkeiten, die man dann bekommt, oder eben durchs Budget auch vorgegeben. Und in diesem Rahmen versuchen wir dann natürlich, tolle Sachen kreativ entstehen zu lassen, weil es uns auch immer ganz, ganz wichtig ist, uns wirklich gut mit den Trägern abzustimmen, wo ist das jeweilige pädagogische Konzept. Weil unser größtes Ziel ist es natürlich, die PädagogInnen damit zu unterstützen in ihrer täglichen Arbeit. Und das liegt ja durchaus in jedem pädagogischen Konzept ein bisschen anders. Und wir versuchen, das eben in den Raum zu übersetzen. So die Arbeit der ErzieherInnen damit zu unterstützen. Schön ist es natürlich auch, wenn es Kids schon gibt. Neue Einrichtungen gibt es die noch nicht. Aber wenn wir erweitern oder anbauen oder renovieren, dann gibt es die Kinder eben auch schon. Und dann arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr gerne partizipativ auch mit den Kindern. Eben nicht nur mit den Menschen, die dort später arbeiten, sondern eben auch mit den Kids. Und das macht uns besonders Freude, dann eben die Vorstellungen von den Nutzerinnen später dort schon mit umzusetzen.
Dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Hast du sowas wie den verrücktesten Auftrag, den ihr je hattet? Gibt es sowas wie, also ich war letztens in einer Kita, wo das Dino-Thema sehr gut durchgezogen wird und das sozusagen in quasi außen schon an die Wände, an die Fenster gemalt ist, aber auch drinnen gab es ganz viele Dinosaurier aus Holz und so. Das war, da dachte ich mir, okay, die Schreinerei oder die das gemacht haben, die Holzdinos da drin, die hatten bestimmt ein paar Wochen ordentlich Spaß, indem sie sozusagen diese Dinos gebaut haben und eine Hochebene mit Dinos und so. Gibt es da sowas, wo du sagst, so, das ist so ein Auftrag, da geht einem das Herz auf und man kann selbst Kind sein.
Ja, ach, ich glaube, das geht einem fast bei allen Projekten bei uns so ein bisschen. Und unser Ansinnen ist wirklich auch nicht höher, schneller, weiter oder am verrücktesten
Okay.
oder so, ne? Weil ich finde, es gibt auch definitiv ein zu viel, ja.
Ja.
Ja, also das ist wirklich nicht das Ziel sozusagen, ne? Aber was vielleicht ein schönes Beispiel ist, wo ich sage, das ist total toll, ist dieses alte Schwimmbad, was wir ja umgebaut haben, auch. Das ist denkmalgeschützt, ein 70er-Jahre-Schwimmbad. Und da war uns klar, was übrigens bei allen Projekten bei uns so ist, wir versuchen so ein Narrativ immer zu finden, was sich zusammensetzt aus der Geschichte des Gebäudes, aus dem pädagogischen Konzept. Ja, das ist in dem Schwimmbad, war es natürlich klar, das war das Thema Wasser. Es kann aber auch zum Beispiel in einer sehr naturverbundenen, arbeitenden Kita, kann es das Thema Wald sein oder sowas. Ja? Oder gab schon mal eine, die hieß Däumelinchen, da war uns klar, wir machen den Namen zum Programm und dann so ähnlich wie du das gerade mit den Dinos gesagt hast, dann gibt es aber in der Kita eben überall Referenzen zu dieser Geschichte mit Däumelinchen, dass wir mit Maßstäben arbeiten, zum Beispiel, ja, kleine Türen nur für Kinder entstehen lassen oder sowas, ne? Das meine ich mit Narrativ. Und in diesem Schwimmbad halt, was ich so besonders schön fand, ist, wir hatten dieses riesige Becken und sonst arbeiten wir ja gerne mit Hochebenen, eben auch um die Bewegungen anzuregen für die Kinder. Da haben wir dann mit sogenannten Tiefebenen gearbeitet. Ne? Also überall sollte für die Kinder noch erkennbar sein, wo war früher das Becken, da gibt es einen blauen Boden, also das, ne, das Schwimmbecken. Und dann kann man eben in dieses ehemalige Schwimmbecken wirklich abtauchen, durchrutschen oder solche Dinge. Ne? Oder sich mit Taschenlampen raumübergreifend, also über dieses alte Becken kann man sich dann von einem Gruppenraum der Tiefebene zum nächsten Gruppenraum der Tiefebene miteinander über Fenster unterhalten oder so. Ja? Also da ist es einfach das alte Bademeister. Den haben wir erhalten, da haben wir dann ein Bällebad reingebaut. Das ist einfach total schön, weil überall wird für die Kinder diese alte Geschichte erfahrbar, ja, mit diesem Thema Schwimmbad. Und das ist irgendwas, also da geht mir dann auch das Herz auf in solchen Kitas, ne? Dann kommt man rein und merkt das so an jeder Ecke, ohne dass es einen erschlägt, weil das ist auch wichtig, finde ich. Deswegen dieses Thema oder deine Frage zu verrückt, ja, das wäre jetzt gar kein Ansinnen, eine verrückte Kita zu gestalten. Das hört sich gleich immer nach ein bisschen zu viel an. Aber so etwas, was einen anregt, wo man reinkommt und sagt, toll, hier macht es richtig Freude zu sein und man spürt an jeder Ecke, dass da mit Liebe und Kreativität vorgegangen ist. Und das spürt auch jeder, der dort reinkommt.
Gibt es denn so, in Anführungszeichen, Tricks oder Farben oder Materialien, mit denen man dazu beitragen kann, dass sich eben Kinder sofort sicher und geborgen fühlen und dass auch die Erwachsenen dort gerne hingehen? Genau,
Ja.
weil auch, also, weil viele Kitas haben ja tatsächlich auch in den Flurbereichen oder so, da gilt ja auch manchmal, okay, das muss auch ein bisschen hygienisch sein, man muss es schnell abwischen können. Und das hat dann manchmal im Flurbereich so ein bisschen Charme vom Krankenhausflur. Aber genau, und dann kommt man in die Gruppenräume und dann ist es wieder ein bisschen bunter. Jetzt hast du ja sozusagen ein sehr großes Gesamtkonzept beschrieben. Gibt es denn so Tricks, die ihr habt, damit sich eben Kinder dann auch wohlfühlen da drin?
Ja, ich würde das sagen, der Trick liegt genau umgekehrt von dem, was du eben beschrieben hast. Ja? Und sag, ja, weil es tatsächlich so ist, dass in den Fluren hält man sich ja gar nicht so lange auf. Ja? In unseren Augen darf es da ruhig auch mal ein bisschen kräftiger sein, farbiger sein. Man kommt rein, hat gleich so einen Willkommensgruß. Ja? Und das darf ruhig auch mal ein bisschen bunter sein. In Gruppenräumen selber versuchen wir eher zurückhaltend zu sein, ja, weil dadurch, also da, wo du dich als Kind den ganzen Tag aufhältst oder auch als Erwachsener, finden wir, sollten es eher etwas sanftere, gedeckte Farben sein. Darf es auch mal ein bisschen neutraler sein. Durch die Kids und ihre Kunstwerke etc. kommt ja eh sehr schnell viel Farbe auch zusammen, ne? Aber in Bereichen, wo man sich nicht ganz so lange aufhält, wie in Fluren oder auch Badezimmern oder auch Garderoben, da arbeiten wir gerne ein bisschen mit kräftigerer Farbe. Ja? Auch noch so ein Ding, was ich jetzt nicht als Trick bezeichnen würde, aber so ein bisschen als Do's und Don'ts, ja, würde ich sagen, zum Beispiel einen farbigen Boden einzusetzen bei Krabbelkindern, ein starkes Orange oder so. Das ist etwas, da würde ich sagen, nee, lieber nicht. Ja, weil man muss jetzt kein Profi für Farbpsychologie sein, um zu wissen, dass ein starkes Orange oder Rot eher anregend ist, ein bisschen mit Unruhe erfüllt und ein pastelliger Blauton oder Grünton einen eher ein bisschen beruhigt. Ja, das ist sowas, das ist sogar Common Sense, würde ich sagen. Wenn ich jetzt Krabbelkinder habe, die den ganzen Tag sich bodennah aufhalten, da würde ich sagen, nein, kein Orange im Bodenbereich, ja, weil das einfach zu viel ist. Das ist in meinen Augen dann eine Sinnes, also eine Überreizung kann das auch schnell darstellen.
Ne? Das ist auf jeden Fall spannend. Wie ist es denn mit der Partizipation? Fangen wir mal bei den pädagogischen Fachkräften an. Die kommen ja zu euch meistens in Form irgendwann der Kita-Leitung, aber auch die Fachkräfte müssen sozusagen ja in den Räumen, die ihr gestaltet, tagtäglich arbeiten dann. Dürfen die euch eine Wunschliste schreiben oder wie bindet ihr die ein?
Absolut, absolut. Das ist ganz toll. Wir sagen ganz oft, zum Auftakt haben wir oft oder eigentlich immer, also eine Art Workshop, nenne ich das jetzt mal, wo wir vorher auch sagen, bringt uns gerne mit, egal was euch inspiriert. Das können Lieblingsfarben sein, das kann, wie gesagt, Namen für die Einrichtung sein, das können Geschichten sein, die euch inspirieren, Wichtigkeiten in eurer pädagogischen Arbeit oder geht auf Pinterest und macht euch da ein Moodboard. Bringt uns das alles mit und werft das alles in den Topf rein. Wir möchten wissen, was euch gefällt, was euch inspiriert, was eure Grundgedanken sind zur Gestaltung. Natürlich wollen wir das mit einplanen und einbauen. Ne? Also da gibt es gar nichts, was erstmal nicht erlaubt ist am Anfang. Und dann, dadurch, dass Menschen alle sehr unterschiedlich sind und auch sich über Geschmack streiten lässt, auch bei Farben ist das zum Beispiel so, ist völlig legitim, dass der eine andere Lieblingsfarben hat als der andere. Da versuchen wir natürlich auch in den Teams dann schon zu vermitteln. Ne? Das heißt ja, also deswegen ist es wichtig, auch so viele Stimmen wie möglich zu hören, weil der eine Erzieher oder die andere Erzieherin durchaus auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von solchen Grundvoraussetzungen haben, ne, oder Dingen. Und genau, da versuchen wir immer über einen Anfangsworkshop rauszufinden, wo liegen die Vorlieben und die Wünsche. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich gut drin, dann auch Dinge rauszuhören und zu versuchen, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und dann machen wir dann ein sogenanntes Gestaltungskonzept daraus, wo es noch gar nicht ganz detailliert in die Ausarbeitung geht, sondern da geht es eher um das Aufzeigen dieses Narrativs, was ich eben versucht habe zu beschreiben, wo wir sagen, dieses Narrativ können wir uns schön für eure Kita vorstellen und das sind vielleicht ist dieses grobe Farbkonzept, was wir hinterlegen würden. Und dann gehen wir erstmal wieder ins Gespräch, bevor wir anfangen mit einer ganz detaillierten Ausarbeitung, um zu sehen, ja, geht es in die Richtung, was ihr euch vorstellen könnt. Ne? Und genau, das ist dann sozusagen dieser Art partizipative Prozess, den wir dann haben. Und das geht dann aber auch hin bis zu solchen Sachen, wo wir sagen, wäre doch toll, wenn wir im Badezimmer ein Mosaik machen, dann bringt jeder Erzieher irgendwie eine Muschel mit oder einen Stein aus dem Urlaub und dann gibt es einen Tag, da wird dann zusammen dieses Mosaik erarbeitet. Da hilft man dann den Fliesenlegern sozusagen. Also das kann in der Anfangsphase partizipativ sein, aber auch in der Ausführungsphase. Ne? So wäre es dann sozusagen mit den ErzieherInnen. Mit den Kids ist das dann so, da muss man natürlich so ein bisschen andere Mittel benutzen. Gerade wenn man mit den Kindern in dem Alter zusammenarbeitet, wir machen ja auch viel Schule oder arbeiten viel im Bereich Schulbau, da ist es natürlich nochmal was anderes, wenn ich mit älteren Kids zusammenarbeite. Mit Kindergartenkindern ist es dann oft so, mach mal ein Beispiel, dann haben wir vielleicht orange und grüne Flaggen. Und sagen den Kindern, lauft ihr jetzt mal durch die Kita und steckt die Orangenflaggen da rein an Orte, die euch gar nicht so gut gefallen, wo ihr euch nicht so wohl fühlt. Und steckt die Grünen mal da hinten, was ihr besonders toll findet. Und so eruieren wir dann mit den Kindern zusammen, ne, sozusagen, was sind Wohlfühlorte für euch und warum eigentlich? Ne? Und welche Farben mögt ihr, welche nicht? So wäre es dann die Partizipation mit Kindern.
Wie ist es denn mit der Flexibilität der Räume? Jetzt denkt ihr sozusagen inzwischen Barrierefreiheit immer mit? Habt ihr sowas wie, okay, wenn ihr eine Schule baut, also zum Beispiel war es in Schulen, gerade zum Beispiel in Niedersachsen, wo die Ganztagsbetreuung noch sozusagen erst im Aufbau war, und noch nicht die Pflicht kam, da waren viele Schulen einfach damit überfordert, dass selbst neuer gebaute Schulen gar nicht darauf ausgelegt waren, so viele Kinder in der Ganztagsbetreuung vernünftig viele Rückzugsorte zu geben, sozusagen. Oder eine Mensa zu haben oder so. Wie gestaltet man denn Räume in Kita, aber auch in Schule so, dass sie eben auch flexibler einsetzbar sind und dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht in 5 Jahren sozusagen wieder so, dass man sagt, okay, jetzt brauchen wir eigentlich alles neu, weil die jetzt noch mehr Rollstuhlkinder haben und darauf nicht ausgelegt waren oder so.
Genau, Flexibilität ist natürlich ein Riesenthema. Und da geht es jetzt, also jenseits der Barrierefreiheit tatsächlich auch, ne, das ist so ein bisschen so zwei Themenkomplexe, die natürlich auch miteinander zu tun haben. Wir versuchen ganz viel in diesem Dual-Use-Gedanken oder Mehrfachnutzung, das immer im Hinterkopf zu haben. Ja, also was passiert mit den Räumen nicht nur im Verlaufe der Woche oder des Tagesrhythmuses? Ja, kann man die nachmittags zum Beispiel auch gerade bei Kitas ist das so, Schulen auch. Da ist dann ab nachmittags keiner mehr da. Wie kann man das auch anderen Teilen der Gesellschaft zugänglich machen und nutzbar machen? Ne, für Sportvereine, für familientherapeutische Angebote, für was auch immer. Ne? Funktioniert das also auch nachmittags? Wenn man durch einen anderen Eingang reingeht, gibt es da eine kleine Teeküche, nochmal ein zusätzliches Badezimmer, wo man sagt, da kann man Teile der Kita oder Schule dann eben auch, ne, mehrfach nutzen. Oder wie du jetzt selber sagst, im Laufe der Zeit ändert sich das gerade jetzt mit Hort- oder Ganztagsbetreuung. Wie kann man die Räume auch gut am Nachmittag benutzen? Das können wir natürlich erreichen durch solche Dinge wie mobile Faltwände zum Beispiel, ja, indem man Räume zusammenschließt oder verkleinert. Das kann man erreichen durch mobiles Mobiliar, ne, dass man sagt, nicht nur die Tische und Stühle klassisch sind zum Beispiel stapelbar und wegschiebbar, sondern eben auch vielleicht Regalelemente oder Sideboards oder sowas, ja. Also das kann ja auch auf Rollen da sein. Teppichinseln können Dinge zonieren, können aber auch eingerollt und wieder weggeräumt werden. Ne, also das kann man sowohl in der Architektur des Gebäudes denken, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man raumweise zusammenschließt und für die Nutzung am Nachmittag oder eben in 2 Jahren anders nutzbar macht, aber auch im Kleinen über die lose Möblierung, die dann eben auch schon so gedacht ist, dass sie eben viel flexibler ist. Thema Barrierefreiheit, ja, immer ein großes Thema, denken wir immer ganz, ganz doll mit, ist auch viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht und auch der Behörden, ja, bauordnungsrechtlich zum Beispiel wird es viel mehr kontrolliert, dass man das auch macht. In Berlin hier bei uns haben wir ein ganz großes Werk, das nennt sich Design for All, ja, für inklusives Design, was eben weit darüber hinausgeht, daran zu denken, dass eben auch MitbürgerInnen im Rollstuhl zum Beispiel alles mit benutzen können, sondern da geht es wirklich tatsächlich auch um die Nutzung von SeniorInnen. Ja, da geht es darum, wie Menschen mit Sehbehinderungen oder akustischen Einschränkungen alles mit benutzen können. Wie kann man kontrastreich gestalten und so weiter. Ja, also das heißt, das Thema Inklusion und barrierefreie Gestaltung ist bei uns ganz stark in den Fokus gerückt, in jedem Projekt, was wir machen. Ne? Sowohl in den großen Schulbauprojekten oder großen Kita-Bauprojekten als auch in den kleinen Einrichtungen.
In vielen Kitas gibt es ja auch irgendwie sowas wie einen Außenbereich. Seid ihr da auch mit involviert? Mhm. Weil im Idealfall passt das ja sozusagen auch zu dem, was drin
total
ist.
Dass man absolut.
Genau. Ja. Und genau. Und Außenbereiche sind ja auch inzwischen auch stehen ja auch unter anderem Voraussetzungen. Also es wird im Sommer einfach wärmer und länger, ja, warm und trocken. Auf der anderen Seite ist bei vielen Kitas auch dazu, geht man dazu über, dass man es naturnah haben will. Ja. Also, dass man auch irgendwie sowas haben will wie eine kleine Ecke, wo einfach eine Blumenwiese wächst und man vielleicht Insekten beobachten kann und nicht alles irgendwie versucht zu asphaltieren oder ja, nicht asphaltieren oder irgendwie dicht zu machen, zu versiegeln. Mhm. So. Hast du mal, seid ihr sozusagen auch in diesem Bereich, ja, unterwegs?
Macht ja. Ja. Wir haben ja selber auch 2 LandschaftsarchitektInnen und das ist uns ein ganz wichtiger Bereich und das ist genau wie du sagst, also innen und außen, wenn das miteinander verschmilzt im Konzept, ja, dann ist das natürlich besonders schön und wir arbeiten ja als Büro sehr interdisziplinär. Wir haben ja 15 Leute bei uns im Team und davon sind sowohl Architektinnen, Innenarchitektinnen, Produktdesigner, die sich um die lose Möblierung kümmern, Spiel- und Lerndesignerin haben wir eine und eben auch Außenraumplaner, weil es Projekte wirklich besonders toll und stark werden, wenn man all das zusammendenkt. Ne? Und wir erleben auch genau die gleiche Tendenz, die du eben beschrieben hast, die Tendenz zum naturnahen hin. Das erleben wir so seit 5 oder 6, 7 Jahren, dass das ein starker Wunsch ist Und genau, das finden wir total großartig, weil wir es auch total wichtig finden. Und es sind wirklich nicht die totalen Aktionsgeräte, die man braucht, also ja, die großen Klettertürme oder so, sondern es ist wirklich dieses Naturverbundene, das Einfache, was du eben beschreibst, mal die Blumenwiese, ganz viel Urban Gardening wird immer jetzt gewünscht, bauen wir ganz, ganz viel ein und auch so Sinnesgärten und sowas. Ja, genau. Ja, und Schulhöfe machen wir ja auch, ne? Also und da ist die Anforderung natürlich wieder ein bisschen anders. Ist klar, wenn ich dann auch eine Schule habe mit 1500 Kids, muss das immer noch mal was anderes können als ein Außenbereich für eine Kita von 30 Kindern oder so, ne? Das ist immer sehr stark auch abhängig davon, welches Alter habe ich dort und wird dort betreut, wie hoch frequentiert ist das. Je nachdem, manchmal kann man dann eben leider einen Rasen gar nicht andenken, weil der sich sofort verspielt, nennt man das. Ja, also das heißt, der überlebt dann eben keine 3 Wochen oder so, ne, wenn ich 800 Kinder in dem Schulhof betreue.
Aber auch Schulhöfe werden ja zum Glück immer grüner.
Ja,
Das ist ja
genau,
auch, da hat man ja auch.
genau.
Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz bei der Frage der Wärme bleiben, weil das tatsächlich etwas ist, was ich auch immer mal wieder jetzt auch in Medien aufgegriffen gesehen habe, dass man sich schon auch in Kitas und Schulen damit beschäftigt, was passiert denn eigentlich, wenn es nicht nur ein Tag mal 36 Grad ist, sondern wenn man wirklich längere Wärmeperioden hat, wie geht man damit eigentlich um? Man kann ja quasi nicht, also dauerhaft sozusagen den Unterricht runterfahren und sagen, ja, jetzt habt ihr jeden Tag hitzefrei, gerade wenn es so 2, 3 Wochen ist. Klar, wenn es vor den Ferien ist, kann man vielleicht ein bisschen weniger Unterricht machen, aber grundsätzlich ist es ja durchaus etwas, was akuter wird
Ja.
oder durch den Klimawandel. Gibt es da, merkt ihr das sozusagen auch in eurer
Ja.
Arbeit, dass ihr Klimaschutz oder Hitzeschutz mitdenken müsst?
Wir müssen das ganz viel mitdenken. Das ist ein Riesenthema geworden. Wir machen auch mehrere Klimaanpassungskonzepte gerade. Es gibt ja viele Förderprogramme, die inzwischen auch von der Bundesregierung extra deswegen wegen diesem Thema rausgegeben wurden. Ja, das ist nicht nur die Hitze, das ist teilweise auch die Dürre, auch Starkwindereignisse oder Starkregenereignisse. Ja, das sind Dinge, wir untersuchen Bestandssituationen, was können wir machen, um das zu verbessern? Ja, und das ist dieser klassische Sonnenschutz, den wir jetzt alle kennen. Ja, der ist natürlich ganz wichtig, den muss man am Anfang mitdenken, Sonnensegel, Sonnenschirme, solche Dinge, Markisen. Aber dann gibt es eben so ein paar Dinge, sage ich mal, die man besonders beachten kann. Da geht es besonders um Versiegelung, Versiegelung der Böden. Ja, also selbst ja im Stadtraum macht es ganz viel aus, zum Beispiel, ob du komplett asphaltierst, also null versiegelungsfähige Fläche hast oder Pflaster hast. Ja, also selbst nur, also das kann man messen, dass die Temperatur um gerade runtergeht im Sommer, wenn du einen gewissen Fugenanteil in der Oberfläche deines Bodens hast, ja, in der bewachsen ist. Das ist total spannend und interessant. Das heißt, wir entsiegeln Flächen, also wie du eben ja auch gesagt hast, es sind ja jetzt auch in Schulhöfen viel mehr grüne Flächen angedacht, genau auch aus diesem Grund, ja. Also versickerungsfähige Böden ist was ganz Wichtiges. Rasengittersteine zum Beispiel oder sowas, wenn man weiß, ein ganzer Rasen hält sich leider nicht, dann gibt es ja so Zwischenvarianten, ja. Das ist zum Beispiel ein Rasengitterstein. Da gibt es ganz unterschiedliche Variationen von, wo eben ein bisschen Bewuchs möglich ist und Versickerung möglich ist. Dort gibt es einen gewissen Erdanteil, der den Feuchtigkeit hält, der eben ganz maßgeblich zur Abkühlung der Umgebung beiträgt. Ne? Dann gibt es so etwas wie Fassadenbegrünung, die man andenken kann. Gründächer, ja, bringt nicht nur was für den Raum darunter, sondern tatsächlich fürs Mikroklima des Quartiers auch. Ja, überall versuchen, so viel wie möglich zu begrünen. Auf Dachflächen, an Fassaden, in Böden, ja, genau.
Aber es ist ja auch schön, dass das, also die Erkenntnis ist ja nicht ganz neu. Trotzdem schlägt man manchmal die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sieht, wie manche Neubauprojekte
Ja.
angelegt werden und man denkt, okay, warum baut ihr den Innenhof gerade so ein, warum baut ihr einen asphaltierten
Genau.
Innenhof zwischen in so eine Häuserschlucht rein, ohne vernünftig grün, das
Richtig.
ist doch, also,
Richtig.
das ist quasi ein Backofen
Genau,
im Sommer.
genau.
Genau, es gibt positive Beispiele, ist aber schön, dass das natürlich auch irgendwie den Weg in die Praxis findet. Auch durch eure Arbeit. Wie ist es denn mit pädagogischen Konzepten? Jetzt gibt es immer mehr Kitas, die ja auch so ein bisschen davon leben, dass sie offenere Bereiche haben, dass vielleicht auch Eltern noch mehr ein, dass auch Eltern sozusagen mehr Kontakt eingeräumt wird, dass vielleicht auch anderen Familien aus dem Viertel Platz eingeräumt wird, wie du gesagt hast, also entweder nachmittags oder so etwas wie an der Schule eine Bibliothek ist oder ich war jetzt gerade in einer Kita, die in einem Einkaufszentrum ist und die so einen Raum zu einem zu einer Bücherwerkstatt umgebaut haben, die quasi von der Kita selber genutzt werden kann für Vorleseprojekte und Basteln, aber eben sozusagen am Wochenenden auch für Veranstaltungen im Viertel offen steht, zum Beispiel. Wie ist es beeinflusst sozusagen die Öffnung von pädagogischen Konzepten und auch vielleicht dieses Weg von, ich habe jetzt einen Gruppenraum, da sind die ganzen Kinder drin und zwischen diesen Gruppenräumen gibt es gar nicht so viel Austausch. Beeinflusst euch das auch sozusagen in der Planung und müsst ihr dann sozusagen auch immer so ein bisschen auf der Suche sein, was ist denn gerade pädagogisch angesagt, um zu verstehen, wie Räume gestaltet werden müssen, können?
Ja, also wir müssen da jetzt nicht unbedingt auf der Suche sein, sondern die Pädagogen äußern das ja sozusagen uns gegenüber, ne, was sie sich da wünschen. Und darauf müssen wir dann oder sollten wir, oder ist unser Anspruch, die Planung auch anpassen. Auf jeden Fall. Diese Öffnung, diese offenen Konzepte, haben wir so vor 10 Jahren gemerkt, dass das sehr vermehrt gekommen ist. Wir machen das ja jetzt so 15 Jahre, dass man eben weniger gruppenbezogen arbeitet, ganz besonders im über 3-jährigen Bereich, sondern mehr interessensgebunden. Ja, dass man sagt, es gibt jetzt für die über 3-jährigen Kinder eher Schwerpunkträume, sowas wie Forscherraum, Verkleidungsraum, Bauraum, Bücherei, Experimentierraum, ne? Und dass man sich eher also interessengebunden dort findet. Interessanterweise haben wir jetzt festgestellt, seit ein paar Jahren, dass diese ganze Öffnung, die manche Kitas dann so vollzogen haben, wieder ein bisschen rückläufig geworden ist, weil man gemerkt hat, dass doch auch die etwas größeren Kinder ein bisschen mehr Gruppeneinbindung brauchen. Das heißt, viele Einrichtungen, die wir sehr offen geplant haben, ich nenne das jetzt mal intern offen, weil das ist ja das eine. Das andere ist die nach außen sich öffnende Kita, ne? Das nenne ich jetzt gleich mal extern. Also mit dieser inneren Öffnung. Das haben wir gemerkt, ist wieder so ein bisschen rückläufig geworden. Und diese Öffnung nach außen in den Sozialraum, die ist tatsächlich sehr vermehrt da und das begrüßen wir total, weil unser Herz schlägt sehr dafür, Gesellschaft zu bereichern. Und wir merken schon, dass wir in einer Zeit der Vereinsamung leben und Vereinzelung. Ja? Und wir glauben fest daran, dass diese Öffnung des Sozialraums durch Kindergärten zum Beispiel, das nachmittags zu öffnen für Familien oder auch Senioren vielleicht als Treffpunkt, dass das ein ganz wichtiger Schritt sein könnte in unserer Gesellschaft, um gegen diese Vereinsamung vorzugehen. Ja? Und das machen ganz, ganz viele Kitas inzwischen, dass sie schauen, dass sie ihren Mehrzweckraum zum Beispiel, wie ich es ganz am Anfang mal beschrieben habe, eben öffnen mit einem eigenen Küchenzeile oder einem eigenen WC und das eben für Gemeinschaftsaktivitäten öffnen nach Schließzeit.
Das ist ja auch ganz wichtig, gerade wenn man die Kita ja auch, gerade wenn man jetzt zum Beispiel über Großstädte spricht, ist es ja auch so, dass Kita in einem Bezirk ja eine wichtige Institution ist und ähnlich dann auch eingebunden werden kann, wie eben der Sozialtreff des Seniorenkreis oder was auch immer. Und dass es ja auch ein Aspekt der Elternarbeit ist. Also wenn ich die Eltern sowieso schon habe, dann kann ich auch als Quartiersmanager sozusagen die Kita auch gut einbinden, um in Kontakt zu kommen oder Kontakte herzustellen. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass Menschen zuziehen, vielleicht aus anderen Ländern, aber anderen Städten auch, und dass man da sozusagen so auch Kontakt anbahnt, ist es ja auch durchaus sinnvoll, die Kita eben als ein Groß-, also als ein Teil dieses Bezirks auch aktiv zu denken.
Total. So. Ganz wichtig. Und genau. Das schafft man manchmal auch schon in kleinen Schritten. Also die Kita muss sich noch nicht mal ganz räumlich öffnen. Wir schauen dann auch schon ganz am Anfang, selbst städtebaulich, wo können sich Wege von Menschen kreuzen? Wie du selber gerade sagst, wenn die neu im Quartier sind zum Beispiel, wenn ich mein Kind zur Kita bringe, komme ich dann vielleicht auch im Seniorenheim vorbei? Ja, oder nutzen die vielleicht den gleichen Eingang, das gleiche Foyer? Wo begegnen sich Menschen? Ja, und wo hole ich die Menschen mit dazu? In den nordischen Ländern zum Beispiel macht man das ganz viel jetzt so, dass man Kita, Schule und auch Bürgeramt zum Beispiel zusammendenkt, dass sie wie in so einer kleinen Dorfform zusammen angeordnet werden, einfach damit sich Menschen, also die haben, es gibt ja inzwischen Einsamkeitsministerien, ich weiß nicht, ob du das weißt, in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland hat man das auch erwogen, das ist eines der größten Probleme unserer Zeit. In England gibt es ein Einsamkeitsministerium, Lauterbach hat bei uns das auch erwogen vor ein paar Jahren, wurde aber dann noch nicht umgesetzt. Das heißt, in den nordischen Ländern ist man sich da auch darüber bewusst, dass das eines der größten sozialen Themen ist unserer Zeit und Probleme. Ja, und die machen das inzwischen so, dass sie diese sozialen Einrichtungen, wenn die in Neubauten entstehen, sehr eng zusammendenken, dass sich die Wege von Menschen automatisch kreuzen in diesen städtebaulichen Funktionen, nenne ich das jetzt mal. Ja.
Genau, das muss es ja, sollte es ja eigentlich sowieso viel mehr geben, dass es eben nicht irgendwie egal welche Einrichtung, dass die irgendwie auf die Wiese gesetzt wird, damit die Kinder unter Kindern bleiben und bloß nichts von. So, aber das hat sich ja zum Glück, ändert sich das. Das bringt mich, der Verweis auf Skandinavien bringt mich eigentlich auch schon zur Abschlussfrage. Gibt es etwas wie das Vorreiterland, wo alle hinschauen? Und man sagt, okay, also wie die Kitas planen, das ist irgendwie schon 10 Jahre weitergedacht.
Ja, das sind tatsächlich, würde ich sagen, die nordischen Länder, ne? Weil es dort eben nicht aufhört, auch an der Einrichtung, sondern die ganze Philosophie, die die Gesellschaft lebt. Das fängt an mit der Elternzeit. Wie paritätisch wird sich das geteilt? Ja, wie ist das Verständnis von Familie? Wie ist das Verständnis von Familienfreundlichkeit auch in Betrieben und so? Ne? Und da ist Kita, sagen wir mal, nur ein Baustein, aber ein ganz wichtiger natürlich, wo sich das dort alles auch zeigt. Ne? Was in der Gesellschaft aber an Werten gelebt wird in dieser Beziehung. Und da würde ich schon sagen, dass man das an den nordischen Ländern ganz besonders merkt, wie wichtig das ist, dass alle Parameter zusammenkommen. Und da ist Raumgestaltung, Design ein wichtiger Baustein, auch ein wichtiger Baustein. Und da hat man eine hohe Wertschätzung für in den nordischen Ländern. Mehr als bei uns, ja, wo ganz oft so gedacht wird, ah, ist das jetzt irgendwie ein bisschen designy oder ein bisschen dekoriert oder so. Aber das ist ein ganz tiefen pädagogischen Wert hat, Raumgestaltung zum Beispiel auch. Das sieht man bei uns in Deutschland noch nicht so sehr. Und das wird in finde ich, in den nordischen Ländern schon ganz anders verstanden. Natürlich ist es nur ein Baustein, neben der Pädagogik, neben den Menschen, die dort arbeiten, neben der Familienfreundlichkeit. Aber wenn all diese Bausteine zusammenkommen, dann ist es was, wo das Leben als Familie und Gesellschaft sehr lebenswert wird. Und ich finde, das sieht man an den nordischen Ländern besonders schön. Und ja, ich hoffe, dass wir da nur hinterher sind von der Zeit und dass wir da auch irgendwann ankommen an diesem Punkt. Dass wir das so ganzheitlich betrachten können, wie die nordischen Länder das schon tun.
Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich kann mich bei dir nur bedanken für deine Zeit und allen Hörerinnen und Hörern natürlich empfehlen, mal bei euch bei baukind.de vorbeizuschauen. Gerade wenn ihr über ein Bauprojekt nachdenkt oder umgestalten wollt oder so. Genau, ich glaube, da hat man schon gehört, dass man mit euch, glaube ich, ganz gut auch neue Wege gehen kann und neue Räume einrichten kann und damit auch vielleicht ein bisschen frischen Wind pädagogisch, aber auch architektonisch sozusagen in Räume bringen kann.
Total. Wenn ich da vielleicht noch anmerken darf, Birk, dass wir haben ja ein Buch geschrieben, Räume für Kinder, vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich ein ganz, also wenn man jetzt selber ein paar Tipps auch braucht, wie man es selber machen kann, ja, sind in diesem Buch total viele schöne Beispiele gezeigt. Das wird uns ganz viel gespiegelt von pädagogischen Fachkräften, dass sie mit unserem Buch toll ihre Räume selber auch umgestaltet haben. Ja, also weil da viele gute Anregungen drin sind, selbst wenn man jetzt sagt, ich kann mir das jetzt nicht leisten, wirklich einen Architekten mit ins Boot zu holen oder eine komplette Umgestaltung von meiner Kita zu machen mit Hilfe von einer Innenarchitektin oder so. Da kann man sich da viele schöne gute Anregungen holen.
Das werden wir auch noch mal in den Shownotes verlinken.
Ja, toll.
Dann können alle Leute noch mal schauen. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Tschüss. Auch, Dirk. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Das war doch mal wirklich eine sehr, sehr spannende Sendung. Ich habe Lust, eine Kita zu bauen, würde ich sagen. Ich hoffe, es euch geht's genauso. Ihr könnt natürlich auch noch alte Episoden hören. Ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen, uns gerne mit 5 Sternen bewerten. Fühlt euch da frei. Erzählt euren Kollegen natürlich auch von dieser oder anderen Episoden. Und am Ende habe ich noch den Hinweis auf für euch. Schaut doch noch mal bei www.kleinstkinder.de/gratislesen. Dort bekommt ihr nämlich eine Ausgabe Kleinstkinder in Kita und Tagespflege kostenlos und könnt mal reinschauen, ob diese tolle Praxiszeitung etwas für euch ist. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!